Hier ist das zweite HBL-Update. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Montag, es ist Zeit, um über die zweite HBL zu sprechen. Mein Name ist Finn-Ole Martins, freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und freue mich vor allem, dass er heute zugeschaltet ist. Er spielt bei der HSG Konstanz, heißt Markus Dangers und wir sprechen über seine Karriere und über den vergangenen und den kommenden Spieltag. Jetzt geht's los, viel Spaß! Hallo Markus, ich grüße dich.
Servus.
Wie geht es dir?
Ja, recht gut eigentlich, muss ich sagen.
Du wirkst auch sehr, sehr entspannt. Ihr hattet spielfrei. Hattest du ein entspanntes Wochenende?
Ja, tatsächlich schon. Ja, wir haben zum Glück mal ein Wochenende wieder mal frei gehabt. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit auf der Couch verbracht. Leider am Laptop, weil ich was für die Uni machen muss, so eine Hausarbeit schreiben muss. Aber letztendlich habe ich mich mal nicht so viel bewegt und war auch mal nicht schlecht für die Regeneration.
Was studierst du denn nebenbei?
Ich studiere Politikwissenschaft an der Fernuni Hagen und bin da jetzt im 5. Semester und komme da langsam dem Ende entgegen, zum Glück. Aber manchmal ist es dann schon recht zeitintensiv noch nebenbei.
Ist das ein Gebiet, auf dem du dann später auch arbeiten möchtest?
Das ist jetzt noch offen, das stellt sich noch ein bisschen raus. Also es kommt auch darauf an, was ich den Master mache. Aber ich lasse mir dann noch alle Wege offen, ja, und schau mal, ob es in die Politik oder doch irgendwo anders hingehen soll.
Vielleicht ja auch in den Handball.
Ja.
Das ist auf jeden Fall das Thema, um das es natürlich heute gehen soll. Ich sehe schon, ich erwische dich zu Hause in deiner Wohnung,
Jawohl. Die
du gerade ganz neu bezogen hast. Du bist in Konstanz umgezogen, habe ich gehört.
Ja, tatsächlich. Das vorletzte spielfreie Wochenende habe ich mit Umzug verbracht, leider. Es war so, dass ich im Februar nach Konstanz gewechselt bin und da kurzfristig eine Wohnung bekommen habe. Jedoch war es dann so, dass ich da wieder raus musste, weil die Vermieterin Eigenbedarf angemeldet hat und so musste ich dann nochmal umziehen. War ein Wochenende wieder weg, aber alles jetzt mittlerweile ausgepackt und ist alles geschafft, zum Glück.
Und ich habe gehört, du als alter Heimwerker hast das alles selber gemacht, hast auch deine
TV-Board oder so, ja.
Hast deinen TV-Schrank selber gebaut. Ist alles fertig geworden?
Ja, ich habe mich da echt ziemlich gut angestellt. Ist wunderbar, ist wunderschön. Ich habe es dir vorher auch schon gezeigt. Ja, ich habe da ein bisschen Startschwierigkeiten am Anfang und habe mir dann vom Kollegen Wolf versucht, die Bohrmaschine auszuleihen. Der kam dann vorbei mit seinem ganzen Equipment und da hat sich eigentlich herausgestellt, dass ich nur das Bein falsch rum anmontieren wollte und es eigentlich gar nicht so schwer war. Aber ja, wer lesen kann, ist im Vorteil und 2 Minuten später war das Ding dann eigentlich auch schon fertig, ohne seine Hilfe, aber er hatte was zu lachen, das war ganz gut.
Tom Wolf, auch in Konstanz, also als Heimwerker unterwegs, großartig. Ja. Soll aber erstmal um Handball gehen. 5 Spieltage sind ja mehr oder weniger rum tatsächlich. Das, was wir gesehen haben, fand ich, war bislang klasse. Wie ist dein Eindruck von der Liga bislang?
Ja, ich verfolge jetzt die zweite Liga auch schon ein bisschen länger und irgendwie jedes Jahr, sage ich mal so, dass die Kleinen die Großen schlagen können und irgendwie jeder gegen jeden gewinnen kann. Das hat sich dieses Jahr auch schon wieder bestätigt. Ist natürlich jetzt durch die aktuelle Situation noch ein bisschen wilder geworden, dass Teams mal vielleicht 2 Wochen kein Spiel am Stück haben, der Heimvorteil auch irgendwo weg ist. Und dadurch wird die Liga, finde ich, noch unberechenbarer. Aber das macht ja, glaube ich, auch den Reiz der zweiten Liga aus, dass da wirklich mal alles dabei ist.
Also da war wieder wirklich richtig viel drin. Hüttenberg gegen Elbflorenz, 33-33, erster Punkt für Hüttenberg. Emstetten hat sich gut geschlagen gegen Gummersbach. Finn Kretschmer hat ja hier im Podcast schon angekündigt, Emstetten würde Gummersbach schlagen. Am Ende hat es der VfL dann doch noch geschafft zu gewinnen. Schwartau schlägt Wilhelmshaven im Nordduell. Was war dein Überraschungsmoment des Spieltags?
Ja, das ist ganz klar Dessau gewesen. Ich habe jetzt gestern auch mal ein bisschen reingeguckt und habe dann auch gemerkt, die sind im Vergleich vor 2 Wochen, wo sie bei uns gespielt haben, ja noch dezimierter unterwegs gewesen. Also da haben wieder ein paar Leute gefehlt und gewinnen dann am Ende mit einem Tor in Hamm. Also das ist natürlich schon eine Riesenüberraschung gewesen.
Wir haben das in den vergangenen Wochen hier schon versucht aufzuarbeiten. Was macht es so schwer gegen Dessau?
Ja, sie haben eine doch auch unangenehme Abwehr, spielen schon sehr körperlich, mit einem guten Torhüter dahinter, mit Ambrosius. Und vorne leben sie natürlich schon von Vincent Sohmann, der das Spiel sehr, sehr gut lenkt und auch gefühlt an jedem Tor irgendwie beteiligt ist. Und ja, sie haben jetzt, glaube ich, auch 3-4 Spiele einfach knapp gewonnen. Aber ich glaube, sie haben ganz guten Teamgeist, sind immer ganz gut eingestellt und auch gestern wieder super gekämpft und trotz der wenigen Leute da noch 2 Punkte geholt, ja.
Sind Tabellendritter, 8:2 Punkte. Gummersbach jetzt an 1 gesprungen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Hamm, Westfalen, beide auch 8:2 Punkte wie Dessau. Und auf Platz 4 der Handballsportverein Hamburg, der am Sonntagabend mit dezimiertem Kader, müssen wir sagen, in Großwallstadt gewonnen hat. Hat dich das auch ein wenig auch überrascht?
Ja, das ist sicherlich die inoffizielle zweite Überraschung des Spieltages. wenn Hamburg gewinnt, ist man jetzt nicht überrascht. Aber wenn man sich davor den Kader angeguckt hätte oder geschaut hätte, wer dann wirklich alles dabei ist. Und am Ende waren es, glaube ich, echt nur 8 Feldspieler. Und am Ende kam noch die Legende Latzkovic aufs Feld, habe ich gesehen. Da merkt man dann schon, dass da, ich glaube, für Großwallstadt war da doch recht viel drin. Und sie haben auch, glaube ich, über das Spiel die ganze Zeit eigentlich auch geführt. Und am Ende gewinnen die das halt mit einem Tor. Wir haben das ja ähnlich gehabt, jetzt auch in Eisenach. Das sind so Spiele, die sind dann mit 2-3 Aktionen am Ende entschieden. Und deswegen, denke ich, war das auch schon eine Überraschung auch für Hamburg, ja.
Einzige Mannschaft noch ohne Niederlage, aber zugegeben auch erst 3 Spiele absolviert. 6:0 Punkte bei den Hamburgern. Eigentlich hätte ich sehr, sehr gerne auch noch mit dir über das vermeintliche Topspiel Lübbecke gegen Bietigheim gesprochen und vor allem über Fürstenfeldbrucks Heimspiel gegen Rimpa, denn da bist du natürlich ein absoluter Experte. Du kommst ja aus München und hast dort gespielt. Wie verfolgst du die Jungs?
Genau, ja. Ich habe da ein paar Jahre gespielt und habe eigentlich auch nie den Kontakt, der Kontakt ist eigentlich nie abgebrochen. Habe mit sehr, sehr vielen Spielern noch einen guten Draht, telefoniere auch oft mit denen und schaue mir eigentlich auch jedes Spiel an, vor allem jetzt dann natürlich in der zweiten Liga. Das finde ich noch interessanter. Die Paarungen hat man natürlich die letzten Jahre nicht so oft. Hätte mich jetzt auch richtig auf das Derby da gefreut, so ein bisschen, so ein Bayern-Derby könnte man es ja nennen, Nord gegen Süd. Hat aber leider jetzt nicht stattfinden können, ja.
Unser Eindruck hier im Podcast war in den letzten Wochen, Fürstenfeldbruck arbeitet sich regelrecht rein in die Liga.
Genau,
und zuletzt waren die Ergebnisse echt knapp. Also da ist Qualität vorhanden.
Ja, sie hatten, ich denke, auch einen schwierigen Start mit Eisenach und Gummersbach. Ja, wirklich zwei körperlich super, also super starke Teams auch spielerisch. Haben da so ein bisschen, wie du gesagt hast, sich da reinarbeiten müssen. Gegen Wilhelmshaven war eigentlich auch schon ein bisschen mehr drin. Und in Dessau auch wirklich sehr unglücklich, dann auch den Punkt nicht gewonnen oder das Spiel nicht gewonnen. Und ich glaube jetzt daheim gegen Rimpa wäre vielleicht sogar eine kleine Überraschung drin gewesen, weil sie sich auch jetzt wirklich gut gezeigt haben, die letzten Wochen auch ein bisschen stabilisiert haben und auch, glaube ich, dieser Zweitliga-Respekt jetzt so ein bisschen abgelegt wurde und diese, einfach die Leistungen stabiler wurden.
Wer Fürstenfeldbruck noch nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, auf wen muss man da ganz besonders achten?
Sie Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich die Abwehr erstmal, wenn man da anfängt, ist die 3-2-1, die recht offensiv ist und aggressiv. Wenn die gut funktioniert, dann wird sich da jeder Gegner schwer tun gegen sie. Vorne wird das Spiel auch sehr gut von Falkolucci gelenkt, mit dem habe ich auch vor 3 Jahren noch in Barling zusammengespielt und auch damals noch in Fürstenfeldbruck. Wir kennen es auch sehr gut und er hat sehr große Qualität in Entscheidungen, in der Spielentscheidung und setzt da seine Nebenleute sehr gut in Szene. Und ich denke, allgemein kommen sie halt über die Mannschaft eigentlich mehr oder weniger. Sie haben ein sehr ausgeglichenes Team und das ist so deren größte Stärke.
Also Markus Dangers sagt, dauert nicht mehr lange, bis die Panther ihre ersten Punkte holen. Der Mann muss es wissen, der Mann hat dort nämlich gespielt. Im Vorort von München kann man, glaube ich, sagen, oder?
Ja, genau, also ist so ein, kann man schon so bezeichnen, genau. Es ist jetzt nicht ein Stadtteil, sondern eher ein Vorort, genau.
Und darum soll es jetzt gehen, um Markus Dangers, um seine Karriere und um eine Vielzahl an Spitznamen, die er sich angehäuft hat, nach einem kleinen Break. Danger ist heute bei uns. Freue ich mich sehr drüber. Markus, der Nachname hat das ja quasi schon vorgelegt, oder? Das muss man ja wirklich nur noch verwandeln. 7 Meter aufs leere Tor, oder? Bei dem Spitznamen.
Ja, das ist so. Also da war jetzt kein Kreativer am Werk bei dem Spitznamen. der war recht einfach, ja.
Wo hast du den denn?
Ja, tatsächlich in der Heimat werde ich eigentlich nur Danger genannt in Fürstenfeldbruck. Den Namen Markus höre ich recht selten, muss ich sagen. Ja, der hat sich eigentlich auch fast in alle Vereine da mitgezogen. Der war auch echt, der lag auch echt jedes Mal auf der Hand, würde ich sagen, ja.
Aber es soll natürlich nicht bei Danger bleiben. Dieser Podcast ist natürlich für ganz tiefe Recherche bekannt. Und daher erklären wir jetzt einmal den Menschen da draußen, warum wirst du Bärchen und vor allem Puhbär genannt?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau, wenn ich ehrlich bin, ja. Also ich werde gern mit einem flauschigen Bärchen verglichen, das gern Honig isst. Also das mit dem Honig kann ich bestätigen. Schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber alles andere ist, denke ich, einfach nur zusammengesponnen. Da ich mir seit ein paar Monaten die Haare wachsen lasse, sehe ich ein bisschen knuscheliger oder kuscheliger aus oder was auch immer. Und ja, da kamen dann ein paar aus der Mannschaft auf diesen wunderbaren Spitznamen Puh der Bär. Ich muss aber sagen, hat sich nicht ganz so gut durchgesetzt. Also der wird dann auch oft vergessen und da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich, dass sich der dann vor allem gegen Danger durchsetzt, ja.
Ich fürchte, das ändert sich auch jetzt mit dieser Aufnahme des Podcasts. Aber deine Frisur ist ein gutes Stichwort, denn ich habe eine Nachricht vom Kollegen Tom Wolf bekommen aus deiner Mannschaft und der hat gesagt, wenn ihr Podcast aufnehmt, fragt ihn unbedingt mal, wohin will er zum Teufel noch mit seiner Frisur? Was ist denn an deiner Frisur so komisch?
Ja, das wusste ich schon. Ich glaube, der wollte mich ja noch ein bisschen in die Bredouille bringen. Nein, ja, ich versuche mir seit, wie gesagt, ein paar Monaten die Haare wachsen zu lassen. Und da gibt es auch Tage, da sehe ich aus wie ein Monchichi, so werde ich dann manchmal auch genannt. Also du merkst, ich habe viele Spitznamen hier im Verein. Heute habe ich einen guten Tag erwischt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir schon eine Kappe aufziehe zum Podcast, damit die Frage gar nicht kommt. Aber da du ja gesagt hast, sieht ganz vernünftig aus, kann ich jetzt, glaube ich, auch weiterhin so sitzen bleiben.
Also du wirst auch in den kommenden Wochen die Handballhallen der Republik nicht schocken mit dieser Frisur, sag ich.
Wenn du das sagst.
Aber ich habe dann natürlich ein bisschen mit Tom gesprochen und er hat mir gesagt, ich habe auch Lob für Pooh alias Danger. Und er sagt, deine Einstellung sei wirklich die eines absoluten Profis. Du würdest auch die Vor- und die Nachbereitung sehr, sehr akribisch, ja, abwickeln, sage ich mal. Ist das so? Wie viel Zeit verbringst du außerhalb der Handballhalle noch mit Spielvor- und Nachbereitung?
Ja, sehr, sehr viel. Das ist tatsächlich wirklich so. Ich glaube, ich habe gefühlt schon jedes Handballspiel zweimal geschaut, was es so gibt. Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber ich schaue sehr, sehr viel Video, auch einfach von Teams jetzt, die gar nicht unbedingt jetzt gleich der nächste Gegner sind. So ein bisschen eine kleine Leidenschaft und ja, mir macht es irgendwie Spaß, Spiele anzuschauen und auch vielleicht irgendwie neue Ideen daraus zu generieren. Und ja, wenn es ums Spielvorbereitung geht oder Nachbereitung, schaue ich auch unsere Spiele natürlich immer noch an oder die Spiele des Gegners und quatsche dann auch viel mit Tom und den anderen Spielern über einzelne Gegenspieler oder ja, über das kommende Spiel einfach.
Also dann Spiele nur aus eurer Liga oder guckst du dir auch weitere Spiele an, vielleicht aus der dritten Liga oder sogar
Ja.
Oberliga?
Ja, also früher habe ich aus der dritten Liga tatsächlich von Fürstenfeldbruck oft auch noch Spiele angeschaut. In der ersten Liga guckt man eh gern zu. Champions League ist natürlich auch immer vorhanden. Deswegen, da kann ich dann schon meinen Tag mit füllen. Aber ja, also ich gucke, ich, also glaube ich jetzt, Oberliga habe ich jetzt die letzte Zeit noch nicht angeschaut. Aber jetzt habe ich auch angefangen, hier ein bisschen hier mit der zweiten Mannschaft mich auseinanderzusetzen. Und bei uns trainieren ja auch recht viele immer mit und finde es auch mal ganz interessant, was die Jungs dann auch bei ihnen machen und die sind jetzt ja auch in die dritte Liga aufgestiegen und da war ich jetzt auch letztens am Samstag in der Halle und habe mir da auch mal ein Heimspiel angeguckt. Also ja, macht mir schon Spaß.
Also ein absoluter Handball-Verrückter, Markus Danger Dangers. Und das, obwohl du aus München kommst. Das musst du uns mal ganz kurz erklären. Wie wird man in München nicht Fußball- oder Eishockey-Fan, sondern Handball-Fan?
Ja, ich hatte in der Familie natürlich eine Prägung. Also die väterliche Seite war da eher dem Fußball zugewandt und ich war dann öfters im Stadion bei Bayern dabei. Und meine Mom war Handballerin und hat mich dann mal mit in die Halle genommen. Und das hatte natürlich noch nichts mit Handball zu tun. Da war ich, glaube ich, 4, 5. Dann habe ich immer mit dem Ball ein bisschen rumgespielt und irgendwann wurde ich dann mal in einen Verein gesteckt und ja. Es wurde dann eine Leidenschaft und bin dann eigentlich seitdem ich 6 bin, denke ich, dabei geblieben, ja.
Das heißt also übersetzt, die Faszination Olympiastadion damals ja noch, kann der einer Handballhalle überhaupt nicht beikommen.
Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Also das ist natürlich schon auch cool gewesen. Ich war tatsächlich außer mal draußen auf dem Bolzplatz nie im Fußballverein und ich würde jetzt auch nicht lügen, einfach auch zu untalentiert, dass ich da irgendwie irgendwas erreichen hätte können. Also wenn man da in der Halle bei uns beim Warmmachen dann zuschauen würde, dann würde man bei vielen nicht denken, dass die geradeaus laufen können. deswegen bin ich irgendwie beim Handball besser zurechtgekommen und dabei ist geblieben.
Das freut uns auf jeden Fall sehr und deswegen kannst du uns jetzt auch abholen in Sachen Fürstenfeldbruck, was wir eben natürlich schon angesprochen haben, denn du hast die Entwicklung vor ein paar Jahren dort mitbekommen, ja teilweise auch mit angeschoben, können wir eigentlich sagen, oder?
Ja, ich habe mit sehr, sehr vielen Spielern, die jetzt noch im Kader sind, auch zusammengespielt. Und es war eigentlich immer so, dass wir eine sehr, sehr gute Jugendarbeit zu dem Zeitpunkt hatten und oben in der Oberliga, also Bayernliga, mit dabei waren. Wir sind dann im Oberliga-Jahr dann in die dritte Liga aufgestiegen und konnten eigentlich seitdem, hat Fürstenfeldbruck, ich bin dann in dem Jahr danach gegangen, aber die Jahre danach hat Fürstenfeldbruck die dritte Liga immer gehalten. Und hat dann, glaube ich, sogar im zweiten Jahr in der Oststaffel waren sie da. Mit Elbflorenz haben sie gekämpft um den Sieg oder um den Titel und sind dann Zweiter, glaube ich, geworden und waren dann auch sehr, sehr schnell dann in der dritten Liga gut dabei. Und ja, den Aufstieg letztes Jahr ist natürlich das Highlight für alle gewesen. Hab mich auch mega gefreut für die Jungs und für den Verein, weil es ja irgendwie inoffiziell immer das Ziel war die letzten Jahre und umso schöner jetzt in der Liga gegeneinander spielen zu können.
Wie wichtig ist das für die Region München und also ganz besonders auf den Handballsport dort bezogen?
Ja, ich denke sehr, sehr wichtig, ja, weil in Bayern hat man, wie gesagt, nur Rimper, Coburg und Erlangen im Norden und im Süden ist tatsächlich ja gar nichts los, wenn man das jetzt mal so betrachten will, was höherklassigen Handball angeht. Fürstenfeldbruck war, wie gesagt, in der dritten Liga schon auch hat den Namen mittlerweile, aber in der zweiten Liga kannten die wenigsten den Verein. Und ich finde, es ist super, dass halt auch in München oder im Umkreis dann vielleicht auch einfach mal Zweitliga-Handball gespielt wird und da auch vielleicht Sponsoren oder andere Sportbegeisterte mehr den Handball auch wieder in den Vordergrund rücken können und nicht nur der Fußball in München regiert.
Also das natürlich als starkes Projekt, was den Profi-Handball anbelangt. Wir wissen, dass der Bayerische Handballverband dort unter dem Hashtag Bayern kann Handball, auch genau, federführend mit Dominik Klein, der dort ja arbeitet, auch versucht, den Handball anzuschieben. Was macht es denn dort so schwierig, außer vielleicht König Fußball, dass der Handball dort etabliert wird?
Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch eben an der Mannschaft gefehlt, die auch höherklassig spielt. Deswegen ist es, denke ich, jetzt schon auch ein guter Zeitpunkt, dass da jetzt zum Beispiel Dominik Klein eingestiegen ist, der natürlich mit seinem Namen da noch mehr Bayern oder vielleicht den Süden auch da ein bisschen pushen kann. Natürlich hat man in München einfach eine unglaubliche Sportkonkurrenz. Also es ist ja nicht nur der Fußball, man hat mit Bayern Basketball ein sehr, sehr gutes Basketballteam, EHC, Eishockey, auch ein Erstligateam und auch in den umliegenden Städten oder, sag ich mal, Orten wird auch dann Fußball sehr, sehr viel betrieben und Zweitliga-Fußball ist immer noch ein Stichwort auch, was immer noch mehr Zuschauer zusammenfinden lässt als Handball einfach und ich denke, dass da einfach jetzt von der Entwicklung her das gut ist, dass Fürstenfeldbruck jetzt in der zweiten Liga ist und dadurch vielleicht einfach in München auch wieder Zweitliga-Handball oder überhaupt Handball einfach wieder ein bisschen mehr Stellenwert bekommt.
Könnte ein Umzug oder eine Spielgemeinschaft mit München da nicht helfen?
Ja, ich glaube, es gab schon so vereinzelte Pläne. Uli Hoeneß hat sich ja mal geäußert dazu, dass er den Handball nicht sponsern will, sondern sich dafür den Basketball entschieden hat, was ich natürlich schade finde. Ich glaube, es waren schon auch Überlegungen da, vielleicht auch in andere Hallen zu ziehen jetzt in der zweiten Liga. Aber ich glaube, das muss sich in den kommenden Jahren einfach noch entwickeln, dass da vielleicht einfach vielleicht auch ein anderes Branding betrieben werden kann. Vielleicht ähnlich wie beim TV Bittenfeld, der dann halt irgendwie der TVB Stuttgart geworden ist.
Genau.
Vielleicht gibt es dann auch mal einen Münchner Handballverein oder einen FC Bayern München im Handball. Das wäre natürlich das Schönste.
haben ja eine Handballabteilung. Nur ja,
genau.
Ist halt noch ein bisschen weiter unten, geht vielleicht auch mal den Weg. Auf jeden Fall Fürstenfeldbruck, klasse Projekt, freuen wir uns sehr drauf. Ich freue mich auch schon, wenn die Jungs hier bei uns im Podcast zu Gast sind. Wir mussten oder müssen da natürlich ausführlich drüber sprechen, weil es eben auch ein großer Teil deiner Vergangenheit ist. Dann hast du aber schon berichtet, ging es irgendwann weg von Fürstenfeldbruck. Und wo ging es dann hin?
Ich war dann die 3 kommenden Jahre in Balingen, überwiegend in der zweiten Mannschaft, im Drittligakader, habe dann auch in den 3 Jahren oft bei der ersten mittrainiert und auch ein paar Einsätze bekommen in der ersten und der zweiten Liga. Genau, das war so die nächste Station.
Da hast du auch schon mit Finn Beckmann zusammengespielt, oder?
Genau, unter anderem, ja, genau. Da gibt es ein paar alte Bekannte, Fabian Widerstein, mit dem ich hier in Konstanz zusammengespielt habe, der Gregor Thomann, der hat auch hier gespielt. Mit dem habe ich in der zweiten zusammengespielt und auch eben mit Falk Kulucci, der jetzt auch wieder in Fürstenfeldbruck spielt, oder Johannes Stumpf, der auch wieder in Fürstenfeldbruck spielt. Also da kreuzen sich die Wege dann doch recht oft.
Stimmt es, dass es in der Zeit in Balingen ein besonderes Ritual gab Richtung Frühstücksessen?
Ah ja, da gibt's. Da hatte ich sehr gut. Ja, der hat. In der Zeit hatte ich vor, viel Masse aufzubauen, um am Kreis mich zu behaupten zu können. Und da habe ich mir gedacht, ich muss alles, was ich finde, in der Früh in eine Schüssel werfen und essen. Das wurde dann liebevoll der Schweinedruck genannt. Sah auch ähnlich aus, muss ich sagen, hat aber ein bisschen besser geschmeckt. Ja, und seitdem wird das immer noch, werde ich immer mit meinem Essen teilweise noch so betitelt. Ja.
Schweinedruck. Weltklasse, ja. Ist es immer noch so, dass du versuchst, extrem viel zu essen, um als Kreisläufer deine Masse zu halten?
Nee, das war im ersten Jahr in Paling irgendwie so eine Phase. Ich weiß ja auch nicht, was mich da geritten hat. Da war ich dann auch jetzt, ich glaube, im Vergleich zu heute gute 10 Kilo locker schwerer. Habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt für den Sport so von Vorteil ist, weil es ja doch recht schnell hin und her geht und jedes Kilo mehr merkt man da einfach. Und mittlerweile sind das eigentlich vernünftige Portionen wie jeder andere, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht mehr in der Portion Schweinedruck auf jeden Fall.
Wie viel wiegst du jetzt, wenn ich das fragen darf?
So 100, 102 ungefähr. Also wie gesagt, vor 4, 5 Jahren waren es dann eben 112, 113, was dann doch ein bisschen zu viel war. So groß bin ich dann doch auch nicht.
Übrigens, der vorhin angesprochene Tom Wolf, der hat mir gestern, als ich mit ihm gesprochen habe, auch gesagt, das führt allerdings dazu, dass du am Kreis oder vor allem, nicht nur am Kreis, sondern vor allem auch bei der schnellen Mitte, extrem schwer zu bremsen bist, nicht nur vom Gegenspieler, sondern auch für dich selbst, weswegen ihr ständig beim Anwurf mit dem Timing Probleme habt und mindestens 5, 6 Mal schon zurückgepfiffen wurdet.
Naja, da habe ich echt noch kein Timing gefunden. Mal bin ich ja der an den Punkt läuft und den Ball bekommt und dann kann ich eigentlich nicht viel falsch machen und manchmal spielen wir in Formationen, wo dann mit 2 Kreisläufern gespielt wird und dann bin ich derjenige, der da irgendwie durchlaufen soll oder den Außenteil spielen soll und irgendwie habe ich das mit der Start- und Ziellinie noch nicht ganz so verstanden. Immer bevor der Ball gespielt wird, bin ich schon drüber. Ja, das ist auf jeden Fall was ich verbessern kann und ja, auch ein bisschen ermüdend ist im Spiel, wenn man immer wieder den Meter zurück machen muss.
Wir kommen wieder zurück zum Sport. Es gab dann den Schritt in die Schweiz, genau. Zu Winterthur. Wie groß war dieser Karriereschritt für dich?
Ja, für mich war es im dritten Jahr in Balingen einfach so, dass ich, ja wie gesagt, überwiegend in der dritten Liga gespielt habe und schon auch immer den Anschluss irgendwie zur ersten Mannschaft hatte, aber den Sprung einfach nicht geschafft habe. Und wäre dann gerne in die zweite Liga gegangen, hat sich damals nichts ergeben und für mich war dann mit der Schweiz, mit der ersten Liga in der Schweiz, für mich war das dann von der dritten Liga eigentlich schon nochmal ein kleiner Sprung und auch vom Niveau und von der Körperlichkeit einfach im Vergleich zur dritten Liga nochmal was anderes und wir haben dann auch international gespielt, was natürlich, wenn man in Deutschland spielt, eigentlich nur in den ersten 6 Mannschaften irgendwie in der ersten Liga möglich ist und das waren natürlich schon coole Erfahrungen, die dann im Vergleich zur dritten Liga irgendwie den Reiz dann ausgemacht haben, dann nochmal dahin zu wechseln, ja.
Was war das größte Highlight? Ihr habt den Supercup natürlich gewonnen und Europapokal gespielt. Was nimmst du persönlich mit aus der Zeit? Was war für dich die schönste Erfahrung?
Ja, also wir haben schon noch was natürlich ganz anders war zu der Drittliga-Zeit. In der dritten Liga ging es immer nur darum, wir müssen die Liga halten. Und jetzt war ich auf einmal in einem Team, wo es darum ging, eigentlich Titel zu gewinnen oder Meister zu werden in der Schweiz. Wir haben, wie du gesagt hast, den Supercup am Anfang gewonnen, gleich mal einen guten Start gehabt. Und dann sind wir im ersten Jahr leider nur Vizemeister geworden. Gab's in der Schweiz gibt es ja so ein Playoff-System, was auch mal ganz cool war, was man in Deutschland auch nicht kennt. Also ist ähnlich wie im Basketball. Und leider haben wir dann im Finale die Serie 3-0 verloren. Aber da lernt man halt einfach auch mal, sag ich mal, man musste dann in kurzer Zeit sehr viele Spiele machen, was auch sehr, was jetzt natürlich für die zweite Liga und die englischen Wochen ganz gut ist. Genau, was auch noch cool war, war eben Europapokal zu spielen mit den Auswärtsfahrten. Wir sind dann in verschiedenste Länder gekommen. Im Kosovo waren wir, in Mazedonien und zweimal in Dänemark, haben dagegen Aalborg und Silkeborg gespielt, was natürlich schon cool ist. Die kennt man eigentlich auch nur aus der Champions League, aus dem Fernsehen. Das waren echt schöne Erfahrungen, ja.
Warum wechselt man dann von einem Schweizer Top-Team, wenn man zurück in Deutschland geht, zur HSG Konstanz? Weil es ist ja schon wieder dann ein großer Schritt, erste Liga Schweiz und dann zweite Liga Abstiegskampf.
Ja, also man muss, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ist die Schweizer Liga jetzt nicht, ist zwar eine erste Liga, aber sie ist jetzt nicht so nah dran an der zweiten Liga, würde ich sagen. Natürlich in der Spitze hat man mit Schaffhausen ein ziemlich gutes Team, was auch oft in der Champions League dabei war. Aber wenn man jetzt die Breite betrachtet, ist die zweite Liga schon deutlich stärker als die erste Schweizer Liga. Und mir ging es vor allem auch darum, wieder, sag ich mal, in Deutschland zu spielen, weil einfach auch die Liga, sag ich mal, mit 20 Teams oder 18 Teams einfach viel spannender ist. Die Hallen sind voller normalerweise und die Begeisterung ist einfach eine andere in Deutschland für den Handball als jetzt in der Schweiz, wo man einfach nur 10 Mannschaften hat. Deswegen war das für mich jetzt kein Rückschritt und ja, genau.
Aber das finde ich eine sehr, sehr spannende Aussage. Das finde ich eine sehr spannende Aussage von dir, dass du sagst, das Niveau in der zweiten HBL steht dem in der ersten Schweizer Liga nichts nach. Heißt ja im Umkehrschluss, einige Zweitligisten könnten auch im Europapokal etwas reißen.
Ja, also wir haben ja da in der zweiten Liga schon ganz gute Teams. Und klar, diese Rankings, die da aufgestellt werden, liegen ja sind ja aufgrund der Ligazugehörigkeit irgendwie gemacht worden. Ich denke, der VfL Gummersbach, der würde da im ERF-Pokal auch noch das ein oder andere Team oder schlagen können oder mitspielen können. Natürlich ist dieses Jahr die Europa League nochmal oder der ERF-Pokal nochmal stärker geworden, weil alles nochmal eher länger zusammengerückt ist. Aber in den Jahren davor war es ja so, dass es über 3 Qualifikationsrunden ging. Und letztendlich haben wir es auch nie geschafft, jetzt in die Gruppenphase zu kommen. Aber sind dann immer in der dritten Phase ausgeschieden und man spielt natürlich dann auch gegen Teams, die nicht so stark sind im Europapokal. Und ich denke, da hat die zweite Liga schon viele Mannschaften, die da auch gut mitspielen könnte. Ja.
Was ist das Besondere an der HSG Konstanz? Was gefällt dir besonders? Kannst du das jetzt schon nach einem halben Jahr, na, länger als ein halbes Jahr, aber trotzdem jetzt schon sagen?
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Verein sehr familiär geführt ist und sehr eng beisammen ist. Was man auch, finde ich, in der Mannschaft einfach merkt, irgendwie versteht sich jeder mit jedem. Es ist sehr, sehr, sagen wir mal, homogenes Umfeld einfach. Die Mannschaft ist auch eigentlich noch ein recht junges Team, was eigentlich auch immer mit sich bringt, dass man viel Spaß hat in der Halle und in der Kabine. Ja, und wir sind so ein bisschen, die letzten Jahre war es natürlich immer so, dass es hier so ein bisschen die Underdog-Rolle gab, was sich auch irgendwie für ein Team auch gut sein kann, wenn man dann einfach enger zusammenrückt. Und ich habe das Gefühl, so dieser Spirit, der hier ist, den kriegt man dann auch irgendwie mit, der auch die letzten Jahre hier geherrscht hat. Und ja, wir leben natürlich hier noch wunderschön am Bodensee, wie du auch schon mitbekommen hast. Deswegen. Ja.
Und das Flair da ist ganz, also richtig schön. Ich war im Sommer einmal da. Ja. Fantastische Städte und auch ganz besonders Konstanz, finde ich, ist doch zum Leben bestimmt sehr, sehr schön.
Genau, also man hat hier ein schönes Fleckchen, wo man Handball spielen kann. Wenn man mal hier gespielt hat oder in der Halle war, weiß man, wenn die voll ist, dann macht es hier auch richtig Bock, hier daheim aufzulaufen, weil wir auch ziemlich viele verrückte Fans haben, die uns dann nach vorne peitschen. Und ja, es macht einfach Spaß, hier zu spielen und diese Entwicklung mitzugehen. Und genau.
Du hast ja jetzt tatsächlich, müssen wir auch leider sagen, noch nicht so viele Heimspiele mit voller Kulisse erleben dürfen, aufgrund der aktuellen Situation. Aber hast du das schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Schänzlehölle tatsächlich ein Faktor werden kann?
Ja, definitiv. Also ich bin ja im Mitte Februar dann noch dazugestoßen. Bin ja dann noch unter der Saison hergewechselt und habe dann zwei Heimspiele mitbekommen, einmal gegen Eisenach und einmal gegen Essen. Und gegen Eisenach haben wir dann auch daheim gewinnen können. Und da war vor allem auch wieder die Halle ein Faktor. Also man merkt es schon sehr, wenn die Leute hier einfach Gas geben und laut sind. Das weiß, glaube ich, jeder Sportler, dass das einen voranpeitscht. Und ich muss auch sagen, wir haben jetzt, klar, wir durften, glaube ich, durften nur 400 Leute ungefähr jetzt zulassen, aber die Verrückten, die sonst laut sind, die sind irgendwie auch da, habe ich das Gefühl. Und es ist trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Stimmung, auch wenn vielleicht 1000 Leute fehlen.
Du wohnst in einer total schönen Region von Deutschland, haben wir gerade schon festgestellt. Bodensee, Berge sind mit dabei. Man kann eben mal rübergehen in die Schweiz oder ein Foto machen am Schweizer Schild, was dort mitten in Konstanz steht. Sie verlassen jetzt sozusagen Deutschland. Aber wir müssen auch sagen, das ist, also tiefer geht's eigentlich gar nicht mehr. Du wohnst sehr, sehr weit im Süden. Eure kürzeste Auswärtsfahrt nach Bietigheim ist ungefähr 200 Kilometer lang. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil, wenn man so weit im Süden Handball spielt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, was die Regeneration angeht und ein paar Nerven, was es kostet im Bus, ist es auf jeden Fall ein Nachteil. Wir sind da schon recht lang unterwegs. Jetzt letzten Spiel nach Hamburg waren wir, glaube ich, 12 Stunden unterwegs, nur für den Hinweg. Und
seid ihr da mit dem Bus gefahren?
Ja, mit dem Bus gekommen.
Unfassbar.
Genau, das ist natürlich schon auch zäh, auch diese Reisestrapazen manchmal zu haben. Andersrum ist es natürlich auch so, dass die ganzen Teams auch zu uns hingurken müssen, sage ich mal. Und wenn man jetzt nicht den Luxus hat, dass man irgendwie nach Stuttgart oder Zürich fliegen kann, dann sitzt man doch recht lang auch zu uns im Bus. Und normalerweise hat man dann eben noch diese verrückte Halle, die dann einen anpeitscht und eine lange Auswärtsfahrt in den Beinen. Das kann natürlich dann auch ein Vorteil für uns sein.
Also halten wir fest, Vorteil für Heimspiele, Nachteil vielleicht ein bisschen für Auswärtsspiele. Genau. Wenn man eben so lange Busfahrten hat. Du hast tatsächlich dein erstes Drittligaspiel damals gegen Konstanz gespielt.
Yeah.
Auch eine witzige Anekdote der Statistiker. Aber wie ist es, als Gegner gegen Konstanz zu spielen?
Ja, es war tatsächlich mein erstes Drittligaspiel. Kann ich mich noch gut erinnern. Es war bei uns daheim und wir haben auch tatsächlich gewonnen. Es war eigentlich immer so, dass es gegen Konstanz, vor allem in der dritten Liga, eigentlich nicht viel zu holen gab. Immer recht unangenehm, vor allem die Abwehr sehr aggressiv war. Und jeder hat sich eigentlich immer schwer getan gegen Konstanz. Deswegen ist es jetzt besser, wenn man dann in den eigenen Reihen steht.
Wie seid ihr, wenn wir aufs aktuelle Geschehen schauen, zufrieden mit eurem Start? Wir haben vorhin schon ausführlich über Dessau gesprochen. Ihr seid das Team, das Dessau geschlagen hat. Habt aber auch zu Hause unter anderem gegen Dresden verloren.
Ja, wenn man, sag ich mal, in der Vorbereitung das Auftaktprogramm angeschaut hätte oder hat, haben wir uns ungefähr so eingeschätzt. Mit Elbflorenz sind wir, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Da haben wir dann natürlich auch mit der frühen roten Karte von Peter Schramm auch Probleme noch bekommen im Spiel. Soll natürlich auch keine Ausrede sein, aber da wäre schon mehr drin gewesen an dem Tag, durchaus, wenn jeder dann noch ein bisschen mehr gezeigt hätte. In Hamburg zu verlieren ist sicherlich keine Blamage. Da finde ich auch, war leider nur das Ergebnis nicht ganz so gut für uns. Wir haben, glaube ich, am Ende mit 8 oder 9 Toren verloren, was eigentlich den Spielverlauf, finde ich, lange Zeit nicht widerspiegelt. Wir haben eigentlich, glaube ich, bis zur ersten Halbzeit waren wir nur mit 2, 3 Toren hinten, haben eigentlich auch gut mitgehalten, anfangs auch geführt. Da war die Art und Weise, wie wir dann verloren haben, vielleicht nicht ganz so optimal. Dann der Heimsieg gegen Dessau war recht wichtig natürlich auch für uns, dann auch mal zu sehen, dass wir auch gewinnen können. Und wir wären natürlich gern mit 4-2 gestartet als 2-4. Dann hatten wir dieses schwere Auswärtsspiel in Eisenach, was dann auch sehr, sehr unglücklich geendet ist. Ich denke, wir können schon zufrieden sein mit dem Start, aber mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Kampfgeist wäre vielleicht dann doch noch der ein oder andere Punkt rausgesprungen.
Du hast schon Peter Schramm angesprochen, den du ja auch noch sehr gut aus Winterthur-Zeiten kennst, der jetzt im Sommer gekommen ist. Der soll ja so ein bisschen die Lücke füllen, sage ich mal, von Paul Karlic, der natürlich auch so ein bisschen großer Name in Konstanz war in den letzten Jahren. Und jetzt nach Zürich gegangen ist. Wie sehr fehlt er euch?
Ja, Paul war natürlich schon vorne ein Spieler, der das Spiel an sich gerissen hat, was für eine Mannschaft Fluch und Segen zugleich sein kann. Also ich habe noch kurz mit ihm zusammengespielt. Er ist natürlich unglaublich spielintelligent gewesen, hat sehr, sehr viel auch den Kreis gesucht, war gleichzeitig aber auch selber torgefährlich und hat hier unglaublich viele Spiele gewonnen für die HSG. Dazu muss man teilweise wirklich sagen, hat auch er gewonnen. Aber durch das natürlich jetzt er weg ist, haben sich andere Leute mehr in den Vordergrund spielen können und auch mehr Verantwortung übernehmen können, die sie vielleicht die Jahre davor nicht hatten. Und das hilft natürlich den Einzelnen dann, sich selber in der Entwicklung dann oder selber in der Entwicklung weiterzukommen und als Team dann auch vielleicht in der Breite besser zu werden. Und Peter füllt vorne die Rolle von Paul ähnlich aus, auf eine andere Art und Weise. Er ist eher der Shooter, kann natürlich aber auch mit dem Kreis zusammenspielen und hinten hat er natürlich eine ganz andere Funktion, versucht er eher Fabi Widerstein zu ersetzen, der nach Berlin gegangen ist. Deswegen sehr, sehr wichtiger Transfer für uns.
Ja, das war so ein bisschen der Abwehrchef vorher, ne? Fabian
Ja.
Widerstein. Widerstein, so heißt der richtig. Wir schauen gleich mal auf euer nächstes Spiel. Das ist am Wochenende laut Plan in Bietigheim und gucken auf den nächsten Spieltag, das ist im dritten Teil dieses Podcasts. Vorher aber haben wir eine Rubrik, die finde ich sehr, sehr spannend. Die hatten wir schon mit einem gewissen Herrn Sigurdsson in der ersten Folge. Wenn du den Handball verbessern könntest, eine Regel, ein Aspekt, der dir im Handballsport entweder gut gefällt oder nicht gut gefällt, was würdest du ändern oder einführen wollen?
Das ist eine gute Frage. Schön, dass ich dieselbe Ehre habe wie Herr Sigurdsson an der Stelle. Ich finde, über die 7 gegen 6 Regel oder über den siebten Feldspieler an sich kann man so ein bisschen streiten. Ich finde einfach, dass die Zeitstrafen nicht mehr die Wertigkeit haben, die sie davor hatten, durch das, dass man einfach auffüllen kann. Vielleicht wäre da wieder die Regelung mit dem Hemdchen ganz gut, dass der Torhüter auch eben, der durch den Feldspieler ersetzt wird, dann derjenige auch sein muss, der rauswechselt. Was ja auch immer oft diskutiert wird, ist die Shot Clock im Handball. Ich finde, da haben wir uns aber mit der Sechspassregel sind dann da eigentlich ganz gut aufgestellt mittlerweile. Was ich noch recht interessant finden würde, wäre so ein bisschen wie im Basketball, wenn der Gefaulte an der Linie antreten müsste. Also der Gefaulte, der den 7 Meter rausholt, auch werfen muss. Das wird natürlich nochmal ganz andere Aspekte oder einfach eine andere Spannung aufs Spiel bringen. Das wäre
Sagte
so
der
meine kleine Idee.
Kreisläufer, sagte der Kreisläufer.
Ja.
natürlich
Komisch,
ohne
ganz
Hintergedanken.
komisch.
Also sagen wir mal so, du möchtest deine Tor-Danger noch ein bisschen hochschrauben und mehr 7 Meter werfen. Sagen wir es, wie es ist.
Ah, jetzt ist es raus.
Aber mit dir, glaube ich, kann man über so etwas doch extrem gut sprechen, vor allem weil du auch, was ich vorhin gesagt habe, so ein Handballverrückter, so ein Handballsüchtiger bist, der extrem viel analysiert und du hast auch schon gesagt, du bist immer auf der Suche nach, ja, nach neuen Ideen. Ist es dann auch so, wenn du dir mal einen Spielzug bei einer Mannschaft ansiehst und sagst, oh, der würde auch zu uns passen, dass du mal zum Trainergespann gehst und sagst, den könnten wir doch auch mal ausprobieren?
Ja, also ich bin jetzt nicht direkt zum Dani gegangen bis jetzt. Wir haben aber, was in der Kleingruppe eben angeht, mit Tom und Peter, haben wir ja da schon so ein bisschen eine Achse entwickelt und habe dann im Training oder auch jetzt in der Vorbereitung habe ich mal ein, zwei Sachen bei ein paar Champions League-Spielen von Shagat gesehen, die wir dann so ein bisschen eingeführt hatten. Die haben eigentlich auch anfangs ganz gut funktioniert. Das sind alles so Sachen für die Kleingruppe, denke ich, wo man so ein bisschen ja, sich auch immer weiterentwickeln kann. Es so ein bisschen gewisser Spielwitz halt auch vonnöten ist. Und ja, deswegen schaue ich auch ganz gerne halt ein paar Spiele einfach, um da vielleicht manchmal ein paar Ideen einfach mitzunehmen.
Und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Finde ich einen sehr spannenden Aspekt, dass der Gefaulte den 7 Meter selber wirft. Ich erinnere aber zum Beispiel noch, dass es auch bei deinem Lieblingsfußballverein früher immer die Diskussion gab, wenn ein Fußballer gefoult wurde und der hat dann selber geschossen, dann gab es Ärger mit Beckenbauer und Co. Aber das ist natürlich wieder was ganz anderes. Jetzt kommen wir zum kommenden Spieltag. Ihr spielt auswärts in Bietigheim. Und das ist auf dem Papier erstmal eine Partie mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Bietigheim Aufstiegsfavorit, aber es ist auch das einzige Baden-Württemberg-Derby.
Ja, tatsächlich, ja. Wir haben ansonsten in Baden-Württemberg keinen anderen Gegner mehr, so wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wir haben in der Vorbereitung schon gegen sie gespielt, bei dem BGV-Cup, bei ihnen zu Hause und haben eigentlich auch wirklich ein gutes Spiel da gemacht. Lange Zeit war es unentschieden. Sie haben natürlich jetzt auch nochmal Neuzugang dazu bekommen mit Juan de la Peña, glaube ich, aus Wilhelmshaven. Auch sehr spielintelligenter Mittelmann, der wird natürlich jetzt immer besser integriert bei ihnen. Und ja, klar, auf dem Papier sind sie Favorit und auch vielleicht Aufstiegsfavorit. Aber ich denke, dass wir da schon auch mithalten können, ja.
Zumal ihr nicht eine ganz so lange Busfahrt habt, sondern nur 200 Kilometer. Das ist dann doch schon wieder Vorteil für euch.
Ja, das können wir tatsächlich ohne Flieger dieses Mal machen, glaube ich.
Wenn ihr so oft gegeneinander spielt und man sich auch aus Testbegegnungen kennt, gibt es denn auch aufgrund der geografischen Nähe vielleicht Freundschaften?
Ja, vielleicht durchaus. Also ich habe jetzt mit gegen ein paar Spieler in Bietigheim habe ich in der dritten Liga gegeneinander gespielt. Man kennt sich auch einfach aus den Partien und Begegnungen und ist dann vor dem Spiel natürlich quatscht da kurz, wenn man darf. Jetzt mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Und Finn Beckmann hat früher auch in Bietigheim gespielt. Der hat auch noch viele alte Kollegen. Also da ist natürlich schon eine gewisse Nähe da. Als jetzt, sag ich mal, zu einem Team im Norden. In Hamburg hat man jetzt nicht so viele Anlaufstellen vielleicht wie in einem Team, was nur zwei, drei Stunden irgendwie weg ist, ja.
Ich werde dich gleich, wie in den anderen Folgen unserer anderen Podcast-Gäste, auch fragen, wie geht's denn aus und kannst du uns den Spieltag bitte einmal vorhersagen und ein bisschen tippen. Aber bevor wir das machen, meine Frage, ich vermute schon, auf wen du dann in eurem Spiel da setzen wirst, aber worauf kommt es denn an, damit ihr in Bietigheim gewinnt?
Sicherlich wieder über die Abwehr. Sie haben schon sehr durchschlagskräftige Rückraumreihe und sehr, sehr gute Einzelspieler, die dann immer wieder auch den Kreis in Szene setzen. Da werden wir auf jeden Fall schauen müssen, dass wir diese Achse da mit Rückraum und Kreis irgendwie unter Kontrolle bringen. Sie spielen auch eine recht ähnliche Abwehr wie wir. Deswegen könnte es uns vielleicht ganz gut liegen, weil wir wissen, was so die Schwachstellen sind. Ja, noch einen überragenden Torhüter haben sie natürlich auch noch dahinter, der auf jeden Fall nicht ins Spiel kommen darf. Sonst wird es für alle Teams, glaube ich, in Bietigheim schwierig. Also es ist wie jedes Spiel bei uns, dass wir einfach über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Wir brauchen halt einfach von allen Positionen Torgefahr und ja, eine gute Leistung am Spieltag, dass wir da auch vielleicht die Größeren ärgern können.
Folgende Frage, wie geht's aus? Wer gewinnt?
Ich tippe auf Unentschieden.
Oh, okay. Mit wenig oder mit vielen Toren?
Es wird ein 28-28.
Sagte der Handballprofessor Markus Stangas. Und der muss das ja wissen.
Das hast du mir gegeben.
Wir haben noch einige weitere spannende Begegnungen an diesem Spieltag, der losgeht am Freitagabend, 20 Uhr. Rimper gegen Emstetten. Wer macht's?
Das holt sich Rimper, würde ich sagen.
Dann ein Spitzenspiel-Fragezeichen. Hamburg am Sonnabend, 18 Uhr, gegen Hamm-Westfalen. Wer macht das denn?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob wie der Kader aussieht von Hamburg, ob das derselbe Kader ist wie in Großwaldstadt. Ja, nichtsdestotrotz ist es auch, ist Hamburg da immer richtig stark. Ich tippe auch unentschieden.
Beide Teams sehr gut gestartet, haben jetzt erst mit der ersten Niederlage. Siehst du Hamm denn als einen der Top-Favoriten?
Ja, mit Sicherheit. Also sie haben ja auch vor zwei Spieltagen gezeigt, dass sie, als sie Gummersbach geschlagen haben, dass sie da oben dazugehören und, denke ich, einen der breitesten und bestbesetzten Kader haben in der zweiten Liga. Natürlich war dieser Auswärtserfolg von Dessau jetzt auch schon ein bisschen so ein Nackenschlag. Vielleicht, wenn es natürlich um Aufstieg geht, darf dir sowas nicht so oft passieren. Deswegen werden die, glaube ich, mit schon ziemlich viel Bock in Hamburg jetzt auflaufen. Und ja, was sonst angeht, wenn man die letzten Jahre verfolgt, ist Hamm halt immer oben dabei. Und ich glaube, sie wollen jetzt halt irgendwann mal auch diesen Schritt schaffen, dass sie dann auch eben unter die ersten zwei kommen, was die letzten Jahre leider mal ganz knapp nicht geschafft wurde.
Dormagen hat Lübbecke zu Gast.
Oh, schwierig. Tippe ich auf Lübbecke.
Fürstenfeldbruck in Ferndorf?
Ja, muss ich mit der alten Liebe gehen. Ich traue Ihnen da 2 Punkte zu.
Der neue Tabellenführer, der VfL Gummersbach in Wilhelmshaven.
Das sind eigentlich richtig schwierige Begegnungen, die ich da bekommen habe heute. aber ich glaube, das holt sich Gummersbach. Ja. Wird ein enges Ding, aber das holt sich Gummersbach.
Aber schon würdest du auch unterschreiben für den VfL eine schwere Auswärtsaufgabe?
Ja, mit Sicherheit. Also der WHV hat immer noch trotz der Abgänge große Qualität im Kader. Sie spielen immer noch richtig gut. Man hat auch gesehen, dass sie irgendwie trotz dieser ganzen, diesem Nebenschauplatz da sich da nicht so wirklich, also auf dem Feld zumindest, was man jetzt von außen sagen kann, nicht so beeindrucken lassen und immer noch richtig gut dabei sind. Also sehr, sehr schwierige Auswärtsfahrt für Gummersbach, denke ich.
Wer gewinnt denn bei Eisenach gegen Hüttenberg?
Ah, dann muss ich auf Eisenach tippen. Die sind einfach daheim eine starke Truppe. Hüttenberg hat zwar jetzt den ersten Punkt geholt letzten Spieltag. Aber ich glaube, Eisenach macht das daheim.
Sonntag, 17 Uhr, dann Bietigheim versus Konstanz. Haben wir schon drüber gesprochen. Dann hat zeitgleich Dessau Großwallstadt zu Hause.
Oh. Ja, ich würde mit dem Trend gehen und auf Dessau setzen.
Und auch zeitgleich 17 Uhr Lübeck-Schwartau bei Elbflorenz Dresden.
Oh, da tippe ich auch auf Elbflorenz, die einfach gut drauf sind zurzeit, ja.
Ich habe das Gefühl, ich könnte noch 5 weitere Spieltage vorlesen. Du würdest bei jeder Partie sagen, schwierig. Und genau
das ist
das,
ja, das Problem in der zweiten Liga, ja, dass jede Partie, man weiß es nicht.
Genau, das charakterisiert das ist, diese Liga.
Ja, es ist echt schwierig. Also, man kann ja da auch mal online gucken, was die Wettanbieter hergeben und die sind sich da teilweise auch mit den Quoten, glaube ich, nicht so einig und ja, jedes Mal wirklich sehr, sehr schwierige Partien zum Voraussagen.
Also eine wahnsinnige Liga und ihr könnt alles live verfolgen, alle Spiele auf sportdeutschland.tv live natürlich. Und nächste Woche sprechen wir dann hier wieder drüber, kommenden Montag im zweiten HBL-Update. Wir können diese Ausgabe allerdings nicht beenden, ohne auf eine ganz wichtige Sache aus eurer Kabine noch hinzuweisen und mit der Bitte, uns aus diesem Podcast zu verabschieden. Denn ich weiß, dass du in der Konstanzer Kabine gerne einmal eine Fernsehsendung imitierst, die Bares für Rares heißt, oder Bares oder Rares heißt dein Ritual, glaube ich. Wie läuft das ab?
Ja, wir haben ja, wie vorher schon erwähnt wurde, haben wir immer recht viel Spaß zusammen in der Kabine auch und sind dann bei einem Festspiel, wie man hier so schön sagt, irgendwie auf die Fernsehsendung gekommen. Die hat dann der Felix Krüger auch noch falsch interpretiert. Es ist nicht Bares oder Rares, sondern Bares für Rares. Das war natürlich der erste Lacher und ja, wer die Sendung kennt, weiß, dass da ein gewisser Handstand-Lucky in der Jury lange Jahre saß. Und der kommt auch aus Bayern, aus Regensburg. Und ja, da habe ich irgendwann mal angefangen, den zu imitieren, zur Freude der Mitspieler oder auch nicht. Ich weiß es nicht so genau. Ja, hin und wieder werden dann da kleine Auktionen gestartet, die natürlich nicht ernst gemeint sind.
Also im Fernsehen wird tatsächlich dann ein, ich sage immer Produkt, aber es ist natürlich etwas sehr, ja, sehr altes, ein sehr altes Objekt, das dann dort versteigert wird.
Genau. Da sitzen dann da so 4, 5 Leute die bieten dann da für das Objekt und da hat halt jeder so seine Eigenheiten der Jury und einer sticht da ganz genau raus. Das ist eben der Handstand-Lucky und da sind wir alle Riesenfan von dem.
Magst du uns als Handstand-Lucky, heißt er?
Ja, die Anekdote muss ich noch erzählen. Die kennt jetzt auch schon jeder in Konstanz. Der Typ ist irgendwie vor 50 Jahren auf den Händen von Regensburg zum Vatikan gelaufen. Ja? In 3 Monaten oder so hat er irgendwie, weiß nicht wie viel, paar Handschuhe verschlissen und hat dann immer ein paar Kilometer auf den Händen zurückgelegt, dann wieder Pause gemacht und ist ja, deswegen Handstand-Lucky geworden, weil er so ein Artist war und eben diese Riesenreise auf sich genommen hat.
Das ist nicht dein Ernst?
Doch, das ist mein Ernst. Das kannst du googeln. siehst, die Legende, die ist schon berechtigt, ja.
Für was würdest du auf Händen durch Konstanz laufen?
Wenn wir aufsteigen, auf jeden Fall, ja. Naja, wenn wir die Liga halten, dann versuche ich mal ein paar Meter mit dem Handstand zu machen, aber mehr als ein paar Meter wären es sicher nicht. Ja. Also nach Rom schaffe ich es nicht.
Das halten wir fest. Also wenn ihr die Klasse haltet, dann komme ich nach Konstanz und dann läufst du, sagen wir mal 100 Meter, laufen wir.
Machen wir auf jeden Fall.
Als Handstand. Genial. Magst du uns als Handstand, Luki, aus dieser Sendung verabschieden?
Ich glaube, ich komme nicht drum rum, ja. Ja, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig. Ist immer so, ich habe jetzt ja kein Objekt, was ich hier versteigern kann, aber ich versuche einfach mal allen einen schönen Tag zu wünschen und dann eine schöne Woche zu haben, ja.
So, gute Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute Woche. Macht's gut. Servus aus Ringsburg.
Großartig. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören. Dir alles Gute. Handstand, Danger, Professor, alles geht. Der Puhbär von der HSG Konstanz. Markus Dangers, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund.
Mir auch.
Und euch danke fürs Zuhören. Lasst ein Abo da. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im zweiten HBL-Update. Liebe Grüße.